Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns darauf, mit euch die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags zu besprechen. Das wird der 29. Sonntag im Jahreskreis sein. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch mit von der Partie, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Die drei Texte dieses Sonntags beschäftigen sich alle mit der Grundidee des Dranbleibens. Es geht tatsächlich darum, wie der Mensch an Gott dranbleibt. Also wie er hartnäckig ist im Beten, wie er hartnäckig ist im Vertrauen auf Gott, wie er hartnäckig ist, sich darauf einzulassen, auch in Gottes Sinne zu handeln. Und es geht aber auch um ein Dranbleiben Gottes am Menschen. Gott ist derjenige, der am Menschen dranbleibt, um mit ihm und für ihn einzustehen und etwas mitzugestalten.
Und jetzt wird es direkt spannend im ersten Text der ersten Lesung, denn Gott kommt nicht explizit vor. Und dabei sind wir doch mitten im Buch Exodus, der großen Geschichte Israels, der Befreiung hin zur Begegnung am Gottesberg Sinai, wo das Volk Israel Gott begegnet. Die Plagen wurden erzählt, Gott hatte gehandelt. Das Schilfmeer wurde erzählt, Gott hatte gehandelt. Und jetzt treffen wir eben auf eine Geschichte ohne Gott.
Ja, der Held dieser Geschichte ist eindeutig Mose. Ich steige mal ein mit dem 11. Vers an dieser Stelle, also Exodus Kapitel 17, Vers 11. Da heißt es, solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker.
So, jetzt komme ich direkt mit der zweiten Überraschung und füge noch etwas hinzu, weil ihr werdet am Sonntag dann im letzten Vers hören, ja, so schwächte Josua Amalek. Jetzt haben wir schon alle wichtigen Personen genannt. Mose, Josua und Amalek. Amalek ist das Volk, das Israel unvermittelt in der Wüstenwanderung angreift. Es taucht aus dem Nichts auf und greift Israel an.
Es ist so ein bisschen Debütantenball hier in Exodus 17, denn der Amalek, der kommt irgendwie aus heiterem Himmel. Keiner weiß woher, warum und wieso. Und Josua kommt auch völlig aus heiterem Himmel. Wir kennen natürlich alle Josua. Wir wissen, er wird der Nachfolger des Mose sein. Er wird derjenige sein, der das Volk ins gelobte Land hineinführt. Aber der kommt hier auch wirklich völlig unvermittelt in die Geschichte rein. Plötzlich heißt es nämlich dann in Vers 9, Mose sagt zu Josua. Und alle fragen sich, wer ist Josua?
Mose und Josua sind die beiden Protagonisten auf der Seite der Israeliten. Und das auf verschiedenen Ebenen. Gucken wir uns die Ebene mal an, um diese ganze Szenerie jetzt zu verstehen. Also, Amalek stürmt auf das Volk Israel zu. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir haben über dieser Szenerie Mose auf einem Hügel und wir haben unter dem Hügel eben die wirkliche Kriegshandlung. Josua wurde beauftragt, ein Kriegsvolk zusammenzustellen und in den Krieg zu ziehen und zu kämpfen. So kommt es eben, dass diese beiden Verse 11 und 13 zwei wichtige Sachen erzählen. Unten den wirklichen Kampf, den kämpft Josua. Aber kampfentscheidend ist diese interessante Szene mit Mose auf dem Berg, der den Gottesstab, den wir eben aus der Plagenerzählung schon kennen und aus der Schilfmeererzählung eben schon kennen, in die Höhe streckt. Und daran entscheidet sich, wer gewinnt oder verliert.
Um diese beiden Ebenen sich nochmal in den Blick zu rufen, in Vers 9 sagt eben Mose zu Josua, wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Das ist schon bemerkenswert, weil der Josua plötzlich eine Rolle bekommt, obwohl er Debütant der ganzen Erzählung ist, die ja eigentlich sonst dem Mose oder vielleicht noch dem Aaron zukommen würde oder so. Also jedenfalls verlässliche Menschen auszusuchen für den Kampf gegen diesen feindlichen Amalek. Das ist der erste Punkt. Und dann, das ist die Ebene unten, sagt Mose eben, ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Er beauftragt den Josua zu einer wichtigen Tat und sagt gleichzeitig, und das ist das, was ich einbringen werde in den Kampf. Wohlgemerkt, ohne irgendeine Aufforderung Gottes zu haben, sich an dieser Stelle mit diesem Gottesstab dahinzustellen.
Das ist super spannend. Gott gibt keinen Befehl hier, sondern Mose handelt allein aus seinem Glauben bzw. aus seinem Vertrauen. Gott hatte zu ihm gesprochen bei seiner Berufung, hier ist dieser Stab, mit dem wirst du Zeichen vollbringen. Das hat Mose in der Plagengeschichte erfahren. Dann kam der zweite Befehl am Schilfmeer. Der Gottesstab sollte hochgerissen werden, damit die Meere sich teilen. Und diese beiden Geschichten laufen jetzt zusammen, dass ja Mose sagt, okay, wenn dieser Gottesstab hochgehalten wird, kann ich darauf vertrauen, dass Gott an unserer Seite ist.
Unsere Linie für diesen Sonntag ist ja das Dranbleiben. Und ich finde, Mose an dieser Stelle bleibt an seiner Rolle dran, an der Rolle, die er bei seiner Berufung bekommen hat. Und das ist vielleicht wichtig, wenn wir später auch nochmal in die zweite Lesung natürlich reinschauen, in den zweiten Timotheusbrief. Da geht es nämlich auch darum, dass jemand in seiner Rolle bleibt und die Rolle klar hat. Und das wird hier bei dem Mose schon sehr deutlich. Er hat einmal den Auftrag, mit diesem Gottesstab zu handeln. Er weiß, was er damit vollbringen kann. Und jetzt tut er es sogar eigenständig, ohne dezidierte Aufforderung.
Aber es reicht nicht, wenn Mose alleine glaubt. Das ist auch noch eine wichtige Pointe bei dem ganzen Text. Am Anfang hast du ja zitiert, Mose sagt, wenn ich den Stab in meiner Hand hochhalte, dann merkt man schon, das wird aber schwer für den. Dann heißt es in Vers 12 auf einmal, als dem Mose die Hände schwer wurden, er muss den Gottesstab schon mit zwei Händen hochhalten. Und dann kommt der Clou, er braucht rechts und links von sich Aaron und Hur, die seine Hände stützen, die seinen Händen Festigkeit geben. Und im Hebräischen bedeutet das auch, seinen Händen den Glauben geben, dass es schaffbar ist, diesen Gottesstab hochzuhalten und Gott an der Seite zu haben.
Mit vereinten Kräften, so sagt uns die Erzählung, also Josua unten, Mose, Aaron und Hur auf dem Berg, die vier zusammen sind dann diejenigen, die Amalek uns so schwächen, und zwar mit scharfem Schwert, wie es hier in Vers 13 heißt. Wohlgemerkt, bisher ist Gott nicht vorgekommen in dieser Geschichte.
Und wir werden auch am Sonntag nicht hören, dass Gott vorkommt. Ich hatte ja vorhin schon zitiert, Vers 13, so schwächte Josua Amalek und sein Herr mit scharfem Schwert. Wir werden also entlassen mit der Frage, ja, wo bleibt denn Gott? Wie hat er denn gehandelt? Gott handelt natürlich im Symbol des Gottesstabes. Das ist gar keine Frage. Aber uns wird vor Augen geführt, worauf es ankommt, ist hier dieser beständige Glauben aller Beteiligten, das Hochhalten ihres Glaubens und dadurch ihr Durchhalten.
Durchhalten ist genau die Perspektive, die ganz offenbar auch eine fromme Witwe im Evangelium uns vormacht. Wir sind im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums in einer Gleichniserzählung, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass uns diese Erzählung schon in einem gewissen Rahmen präsentiert wird. Denn es heißt in Vers 1 als Einleitung, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten.
Und so eine einfache Aufforderung, betet allezeit, die kennen wir auch aus dem Alten Testament, aber sie bringt uns ja nicht zu handeln. Man braucht eine Geschichte, die einen begeistert, die einen hinterfragen lässt, was da los ist. Und die Geschichte ist wunderbar erzählt. Es gibt den bösen Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm, so als würde er das Doppelgebot Gottes gar nicht kennen. Und ihm gegenüber eine arme Witwe, also eine sozial schwache Person, die eben den Richter als höhere Instanz anruft, damit ihr Recht verschafft wird. Aber der Richter handelt nicht.
Er wollte lange Zeit nicht. Also es ist auch eine gewisse zeitliche Strecke, die hier die Witwe tatsächlich überwinden muss. Und dann heißt es, also er will lange nicht, dann aber sagte er zu sich, ich fürchte zwar Gott nicht, er bestätigt also, was das Evangelium quasi vorher über ihn gesagt hat, ich fürchte zwar nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt. Ja? Darum will ich ihr jetzt Recht verschaffen.
Jetzt ist es nicht so, dass der Entscheidungswandel daherkommt, weil er sagt, wow, diese Witwe ist so beständig in ihrer Bitte, dem gebe ich nach. Nein, dieser böse Richter handelt selbst da aus Eigennutz, weil er sagt, oh, das kann aber eskalieren und nachher stehe ich als Depp da. Deshalb verschafft er ihr Recht. Der Richter bleibt bis zum Ende der Geschichte im Endeffekt eine böse Person.
So kommentiert es dann auch Jesus, denn der sagt, hört, was der ungerechte Richter sagt. Ja? Also der bleibt quasi in seiner Haltung Gott und den Menschen gegenüber verhaftet und trotzdem wird er zum Beispiel. Es heißt nämlich dann in Vers 7,
sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern?
Diese Frage richtet er explizit an seine Jünger. Und es ist natürlich eigentlich eine rhetorische Frage auch. Ja? Also das müssten die Jünger ja wissen. Die Jünger müssten ja wissen, dass wenn sie in ihrem Glauben bleiben, dass wenn sie beten und damit die Beziehung zu Gott aufrechterhalten, dass natürlich ohnehin Gott die Beziehung zu ihnen auch aufrechterhält, dass Gott an ihnen dranbleibt. Es sind ja seine Auserwählten, seine Treuen, sein Volk, wie auch immer man es formulieren will. Und natürlich wird er schauen, dass die zu ihrem Recht kommen. Also eine rhetorische Frage, die aber, finde ich, viel Wirkung hat an dieser Stelle.
Und diese rhetorische Frage ist auch gut vorbereitet im Lukas-Evangelium, eben im Kontext, das ist im Kapitel 11, wo Jesus seinen Jüngern auch das Vaterunser beibringt, ihnen das lehrt. Da sagt er nämlich, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern schon Gutes gebt. Im Endeffekt, wie soll dann euer himmlischer Vater denn handeln? Das ist genau dieselbe Idee, dass Gott denen, die ihn bitten, die beständig an ihn glauben, hilft, bei ihnen ist. Dass diese Grunderfahrung, die wir ja schon im Exodus haben, das Volk Israel schrie zu seinem Gott und Gott hörte sein Volk.
Und um es auch dem Letzten deutlich zu machen, wird hier in Vers 8 das auch nochmal genau so betont. Jesus sagt dann nämlich extra nochmal, ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Also nicht erst eine Zeit lang warten, bis das zu Hilfe rufen und das Beten und so weiter lange, lange, lange fortgeschritten ist, um zu testen, ob man beharrlich genug ist. Nein, er wird unverzüglich Recht verschaffen. Es gibt aber noch eine weitere kleine Pointe, die dann auch uns ziemlich vielleicht Fragen zurücklässt, denn der letzte Satz des Evangeliums am Sonntag heißt, wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden.
Jetzt könnte man erstmal denken, das klappt irgendwie nach. Es ging doch um Beten und Bitten und Erhörung. Was hat das mit Glauben zu tun? Glauben ist ja genau Vertrauen. Diese Witwe ist ein Beispiel darauf, ein Beispiel für ihr großes Vertrauen, dass ihr Recht verschafft wird. Wenn wir ständig alle Zeit beten und darin nicht nachlassen, dann haben wir das Vertrauen darauf, dass Gott wirklich diese Gebete erhört. Und das Paradebeispiel haben wir in der ersten Lesung ja gerade besprochen. Dieses Vertrauen von Mose, Josua, Aaron und Hur, die in ihrem Vertrauen diesen Gottesstab hochgehalten haben und in den Kampf gezogen sind, in dem Bewusstsein, wir können auf unseren Gott vertrauen.
Die Grundfrage des Evangeliums am Ende, ist denn da noch Glauben? Bleibt denn da noch Glaube übrig? Beziehungsweise auch, finden wir denn Leute, die dranbleiben an ihrem Gottesbekenntnis, an dem, was sie mitbekommen haben, auch an Vertrauen in Gottes Handeln? Diese Frage stellt ganz grundsätzlich immer mal wieder der 2. Timotheusbrief, der ja in Auseinandersetzung ist mit dem Gemeindeleiter Timotheus. Der fiktive Paulus, also ein Autor im Namen des Paulus, ist im Dialog mit diesem Timotheus. Und da geht es unter anderem in der zweiten Lesung am Sonntag um die Grundfrage, auf welcher Ebene bleibt denn eigentlich dieser Timotheus dran an dem, was er gelernt hat, an dem, was sein Auftrag ist?
Das haben wir in den letzten Wochen generell aus dem 2. Timotheus gelernt. Dieses dauernde Auffordern zur Beständigkeit, zum Festhalten. Und an diesem Sonntag wird nochmal explizit gesagt, woran man denn festhalten kann. Das, was man gelernt hat, das, was überliefert wurde durch die Personen, die den Glauben weitergegeben haben. Im Falle von Timotheus ist es das Wort, was er von Paulus gehört hat, aber auch das, was der Text so schön sagt, was er seit seiner Kindheit gelernt hat. Timotheus ist nämlich, so erzählt uns die Apostelgeschichte, das Kind einer jüdischen Mutter, die sich bekehrt hat. Und da ist das Motiv aufgemacht, Timotheus und auch wir können das sagen, wir sind doch groß geworden mit den heiligen Schriften, mit diesen Glaubenszeugnissen, die durch die Generationen weiter überliefert wurden. Aus ihnen können wir Kraft schöpfen für unseren Glauben und aufgrund dieser Schriften können wir glauben.
Der Text am Sonntag sagt aber nicht nur, bleib dran an dem, was du überliefert bekommen hast, sondern, und damit sind wir wieder bei der ersten Lesung, bleib auch bei dem Auftrag, bleib dran an dem, was man dir mitgegeben hat, was deine Rolle ist. So wie der Mose weiß, dass es seine Rolle ist, als ja, Mittler Gottes mit diesem Gottesstab zu agieren, so soll auch der Timotheus seinen Auftrag und seine Rolle der Gemeinde gegenüber im Blick behalten.
Und die Rolle von Timotheus wird am Sonntag in der zweiten Lesung nochmal klar und deutlich definiert. Vers 2 im 4. Kapitel. Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und Belehrung.
Die Rolle des Timotheus als Gemeindeleiter ist es, das, was er selbst empfangen hat, nämlich den Glauben durch die Schrift, auch seiner Gemeinde weiterzugeben. Deswegen verkünde das Wort. Und er soll das tun mit dem klaren Auftrag, das in jeder Gelegenheit weiterzugeben. Und zwar, egal ob man es hören will oder nicht. Und das wird sogar sehr, sehr eindringlich ihm mitgegeben. Denn in Vers 1, das ist so eine etwas zweigeteilte Lesung ja am Sonntag, in dem Vers 1, 4,1 heißt es, ich beschwöre dich bei Gott und bei Jesus Christus. Ja, also eindringlicher kann man den Timotheus nicht an seinen Auftrag und seine Rolle erinnern. Er ist derjenige, der dranbleiben muss, nicht nur an dem, was er selbst gelernt hat und an der Überlieferung, mit der er zum Glauben gekommen ist, sondern er ist auch derjenige, der dranbleiben muss, an seiner Aufgabe, den Menschen etwas von Gottes Wirklichkeit weiterzugeben und die Schrift weiterzugeben, auf der ja sein eigener Glaube beruht.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen und wir laden euch wieder herzlich dazu ein, unten in die Shownotes reinzuspringen. Dort könnt ihr die drei biblischen Texte, die wir besprochen haben, nochmal nachlesen. Und wenn ihr dann noch tiefer in die Einzeltexte einsteigen wollt, findet ihr zu jedem Text unten einen Link rüber auf unsere Homepage zu den Einzelkommentierungen.
Nach diesen Hinweisen bleibt aber natürlich, lieber Till, noch die Frage, welchen Vers nimmst du denn mit in die kommende Woche und aus diesen Texten heraus?
Mich begeistert verständlich sehr die zweite Lesung mit ihrem Fokus auf die Heiligen Schriften, auf das Alte Testament. Jede Schrift ist also von Gott eingegeben, heißt es, und auch nützlich zur Belehrung. Wunderbare Worte. Im Endeffekt ein großer Werbeslogan, lest mehr Altes Testament.
Und Neues.
Aber da ist es in die alte Schrift. Die Pointe ist aber eben nicht nur der Verweis auf die Bibel, sondern im Vers 17, und den möchte ich mitnehmen, heißt es, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Die Bibel dient uns als Nährboden für die guten Taten in der Welt, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein, dass aus dem Glauben auch gutes Handeln hervorwächst, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und das finde ich einen wichtigen Hinweis, dass wenn wir Bibel lesen und diskutieren, auch uns immer fragen, ja, was wächst denn da für mich heraus? Was ändert das an meinem Handeln? Wie handle ich, nachdem ich das gelesen habe? Und das werde ich mich ganz explizit ab Sonntag fragen, mit Blick auf diese drei Texte. Wie verändern diese Texte mein Handeln?
Ich nehme aus der ersten Lesung heute mal etwas mit, nämlich diese kurze Szene, Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links. Das finde ich ein wunderbares Bild für das, wie auch unser Glaube funktioniert. Manchmal reicht die eigene Kraft vielleicht nicht aus, die Dinge irgendwie ins Rollen zu bringen. Vielleicht manchmal auch die Kraft nicht aus, das Gebet aufrechtzuerhalten und beharrlich genug an den eigenen Dingen dran zu bleiben und die Nöte vor Gott zu tragen. Und es ist gut, dass wir als Christen in einer Gemeinschaft glauben und mit Menschen glauben können, die vielleicht genau sowas tun wie Aaron und Hur hier, die nämlich die Arme stützen. Wir wissen, dass andere Menschen unser Gebet mittragen können. Nicht nur in den geprägten Gebeten, die wir vielleicht gemeinsam im Gottesdienst zu Gehör bringen, sondern auch an anderen Stellen. Die Idee, dass jemand für mich betet, vielleicht mal für mich eine Kerze anzündet, wenn ich merke, meine eigenen Kräfte schwinden. Das ist das, was irgendwie diese kleine Szene oben auf dem Berg mit sich bringt. Mose steht da und als seine Arme schwer werden, da gibt es zwei, die seine Arme stützen.
Und jetzt verbleibt uns nur noch euch viel Freude beim Bibellesen und natürlich beim Bibelentdecken zu wünschen und einen gesegneten Sonntag.